Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic und wie fast immer mit dabei Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
Na, heute ist ein bisschen grau.
Heute ist ein bisschen grau. Du oder das Wetter?
Ich wollte mit der
oder?
Photosynthese beginnen, aber es war heute nichts.
Ja, es ist eher Beginn des Winterschlafs. Ich glaube, alles andere ist unangebracht. Dafür haben wir aber ein heißes Thema dabei. Ich finde es zumindest sehr spannend. Und zwar ergeben sich für Städte ganz neue Möglichkeiten, neuen kommunalen Wohnungsbestand zu erhalten, erwerben.
Sagen wir mal auf den ersten Blick.
Auf den ersten Blick.
Und die Mieter haben auch noch keine großen Vorteile. Aber ich denke, spannendes Thema.
Es tut sich was im Markt und wir gucken es uns wie immer an. Let's go! So, Peter, da ich hart gearbeitet habe die letzten Wochen, muss ich zugeben, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Du wirst heute ein bisschen mehr unseres Dialogs übernehmen müssen. Aber das
haben Sie das gehört?
Das
da
spielt
ich
dir
hart gearbeitet habe.
Ja.
Da ist ja implizit drin, alle anderen haben nichts gearbeitet.
Nicht alle anderen, aber also das hast du jetzt draus gemacht. Sag ich an der Stelle nur. Nee, also einfach als Vorwarnung auch für alle, wenn ich zwischendurch ein bisschen kratzig werde. Ich bräuchte eine Woche Schweigekloster, aber stattdessen hatte ich ein bisschen zu viele Vorträge und Vorlesungen und Co. Und es wird einfach mal Zeit, dass ich die Klappe halte.
Schweigekloster, das wäre mal eine tolle Idee für dich.
Ja?
Ja.
Wenn du mich mal loswerden willst, meine Mutter würde es supporten, glaube ich.
Gut, also wir steigen mal ein. Die letzte Woche kamen die ersten Meldungen. In der Stadt München liegen 2500 Wohneinheiten, die der Stadt, also der Stadtverwaltung, zum Kauf angeboten worden sind.
Was ja allein, also selbst wenn man nicht tiefer eingreift, ja schon mal eine erstaunliche Marktwende ist.
Also das ist wirklich die Marktwende überhaupt, weil es gibt, glaube ich, keinen knapperen Markt. Ich habe jetzt in der letzten Woche gelernt, also München ist so fast das Teuerste.
Mhm.
Was ist teurer? Sylt.
Ah, okay.
In Sylt gibt es also noch einige Objekte, die noch teurer waren wie in München. Also das ist der Brennpunkt und dann eine Meldung, die Stadt bekommt 2500 Wohnungen angeboten. Das ist schon ein Stück, gell?
Ja, vor allem, ich finde, der Kontrast von dem, was wir die letzten, sagen wir mal so 10, 20 Jahre hatten, von Verkauf kommunalen Gebäudebestands, Verkauf kommunalen Gebäudebestands, Privatisierung kommunaler Wohnungen, das war ja eher der Trend, dass eben die Städte und Gemeinden wenig, also ein bisschen die Kassen aufpolstern mussten und tendenziell eher eine Privatisierung stattgefunden hat, haben wir jetzt zumindest den Versuch der Eigentümer, dort für eine Entprivatisierung zu sorgen.
Genau, und dann habe ich noch gelesen, dass es doch sage und schreibe zwei Mitarbeiter gibt, die so immer 6 Objekte bearbeiten können. Und da war natürlich der erste Gedanke beim Hochrechnen, naja, wenn die vielleicht ein halbes Jahr an 6 Objekten arbeiten, wie lang braucht man denn dafür die 2500?
Da hat sich der Markt bis dahin schon wieder entwickelt.
Also da glaube ich,
und die Hälfte der Angebote wird wieder zurückgezogen.
Das Thema Mieten, Zinsen und Inflation ein anderes, ja.
Ja, zunächst einmal fand ich, du hast mir ja auch den Artikel geschickt. Ich fand so die Dynamik irgendwie so ein bisschen witzig. Also zunächst einmal können wir darüber sprechen. Erstens, München ist wahrscheinlich der aufgeheizteste Markt in ganz Deutschland gewesen.
Sylt.
Ja, die sind so klein und das sind Ferienimmobilien und so, die Klammern waren ein bisschen aus, aber so von in Anführungsstrichen normalen Städten, wo Arbeit herrscht, wo nicht nur Erholungsort und sowas ist, ne? Und damit, was wir auch beobachtet haben, ist München beispielsweise auch stark korrigiert worden in vielen Preisen. Also generell so als Faustformel, das ist natürlich stark vereinfacht, aber generell, wenn dein Markt stark gestiegen ist, in den letzten vor allem 3 Jahren auch noch, also bis vor der Marktwende, dann ist er auch stark korrigiert worden.
Genau.
Was man auch wegstecken können sollte in so einem Markt. Also wenn ich 15% Preiszuwachs im Jahr mitnehmen kann, dann kann ich auch minus 20% mitnehmen. So. Und bei den meisten Städten muss man sagen, ist es ungefähr so 2 Jahre Preiszuwachs quasi zurückgegangen.
So. Genau, also von Preisverfall kann man nirgends reden, auch noch nicht mal in München.
Richtig, also es ist schlicht eine Korrektur, wo man sagt, also du bist auf demselben Level wie 2020, manchmal 2021. Das ist, also, ne, also Das ist keine Katastrophe. Aber für einige Eigentümer in München halt nicht zufriedenstellend offensichtlich. Beziehungsweise, was man halt sagen muss, die Preise in München sind so hoch, auch die Preise von normalen Immobilien. Also wir reden nicht von Luxus, man muss Luxus dort immer ein bisschen ausgrenzen, weil Luxusobjekte spielen nach eigenen Regeln. Die haben eigentlich mit Markt relativ wenig zu tun. Sondern die normalen Objekte, eine normale Wohnung in München, ein normales Reihenmittelhaus, waren eben auch einfach schon in Preiskategorien, wo man jetzt sagen muss, du müsstest als Käufer 4.000 oder auch mal 6.000 Euro monatlich nur an die Bank überweisen, um so ein Gebäude zu finanzieren. Und auch in München wird die Käufergruppe da dünn. Das heißt, da ist natürlich jetzt für viele Eigentümer die Situation, okay, ich finde jetzt niemanden, der es mir abkauft. Die Erschwinglichkeit, das ist das wichtigste Wort an der Stelle, ist für viele Leute dort nicht mehr gegeben. Was mache ich denn jetzt?
Ja, und jetzt wird es ja spannend. Das war auch mein Einstieg. Und dann habe ich mal einfach eine kleine Geschichte gemacht und habe gesagt, in dem weiteren Text steht irgendwo, dass das 80 Objekte sind. Also die 2500 Wohnungen sind in 80, ich sag mal, Gebäude oder Gebäudegruppen. Sodass man sagen kann, das sind 80 Objekte mit circa 30 Wohnungen pro Objekt.
Aha.
Das sind also eigentlich große Schinken.
Jo.
Da reden wir, und das ist die nächste Erkenntnis, nicht über den Fall, dass ein Verkauf stattfindet und die Stadt ein Vorkaufsrecht hat und sagt, nee, an dieser besonderen Ecke wollen wir aus städtebaulichen Gründen dieses Objekt erhalten und da soll der kleine Tante-Emma-Laden bleiben, sondern das ist der freie Markt. Und wenn man sieht, dass es dann wirklich so große Objekte sind, sind es ja auch in erster Linie wahrscheinlich nicht die privaten, sondern da kann man schon davon ausgehen, dass das gewerbliche Anbieter sind, dass das Bauträger, Projektentwickler sind. Und ich glaube, da wird genau die Problematik deutlich. Mhm. Ich denke, das sind wirklich Vorboten von wirklich traurige Geschichte von Projektentwicklern, die wirklich ihre Rechnung nicht mehr zahlen können.
Da muss jetzt Cash ran, genau. Also das sind Notverkäufe quasi.
Und jetzt schaust du dir mal das nächste an. Ich habe mal, weil ich meinen Taschenrechner nicht so überlasten wollte und meinen Rechenschieber hatte ich ja nicht dabei. Du weißt ja, ich habe ja sowas noch.
Mhm. Du hast mir übrigens immer noch nicht gezeigt, wie das funktioniert. Das müssen wir. Nee, das war irgend so ein Messding, was du mir mal mitgebracht hast, was nicht intuitiv war, wie es funktioniert.
Fortbildung machen wir außerhalb vom Podcast.
Das kriegen wir hin. Okay.
Gut. Aber jetzt mach mal die nächste Rechnung. Jetzt nimmst du mal 2500 Wohnungen und wir machen mal ein Rechenbeispiel mit 500.000 Euro pro Wohnung.
Ist übrigens sogar ziemlich gut, weil es ist im selben Artikel eine Zahl genannt. Jetzt habe ich sie gerade weggemacht. Die Stadt hat irgendwie seit 2002 900 Wohneinheiten gekauft gehabt. Hier ist sie. Seit 2022 hat die Stadt per Direktkauf 10 Objekte gekauft, in denen zusammengerechnet 900 Wohnungen sind. Dafür haben sie 461 Millionen Euro ausgegeben. Also bist du mit 500.000 pro Wohneinheit.
So, und dann haben wir ja so ein Invest mal bei 500.000 von 1,2 Milliarden vor uns.
Ja.
Sicherlich hat die Stadt München einen anderen Haushalt wie du. oder ich. Aber in Zeiten, wo Sozialleistungen zunehmen, Steuereinnahmen sinken, wir wirtschaftliche Probleme haben, ist das ja schon auch eine Größenordnung.
Erstens stimme ich absolut zu. Zweitens, welchen Nutzen habe ich als Stadt davon? Weil du hast es jetzt gerade gesagt, also wenn das Bauträgerobjekte sind, dann sind die häufig nicht extrem alt. Also
das ist Neubau, der in der Entwicklung stecken bleibt.
Richtig. Das heißt, da muss A nochmal investiert werden. Also du kaufst es teuer, da muss eventuell nochmal investiert werden. Da sind ja entweder schon Käufer dahinter, die beten, dass die Stadt das kauft, weil es gibt eigentlich fast nichts Schlimmeres als Käufer, als wenn dir quasi der Bauträger mittendrin kaputt geht und du kannst nicht nach vorne und nach hinten. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber das das ist ja quasi EDA-Wohnraum und vor allem ist es Wohnraum in den teuersten Kategorien. So, das ist eigentlich nicht das, was ich brauche, außer ich als Stadt bin bereit, extrem teuer einzukaufen und dann günstig weiter zu vermieten. Und das ist natürlich für die Gemeinde, Stadtkasse, schwierige Rechnung.
Und insgesamt ein anverkauftes Objekt, also wenn da 30 Wohnungen drin wären und 10 haben schon private gekauft und die 20 restlichen bekommt dann die Stadt angeboten, sind natürlich vom Handling auch enorm schwierig.
Ja.
Also es ist nicht so wie ein Haus und ich mache damit, was ich möchte, sondern du hast da eine Wohneigentümergemeinschaft, da musst du die Leute hinschicken in die Versammlungen und das ist natürlich eine Katastrophe. Also ich glaube, das ist wirklich ein großes Alarmsignal. Hm. Die Frage ist wirklich, teuerste Objekte anzunehmen.
Ja.
Vielleicht schon mit Eigentümeranteilen von anderen, heißt der Mietmarkt, der in München ja auch knapp wird mit steigenden Preisen, ist an der Stelle nicht geholfen.
Überhaupt nicht. Also ja, also ich meine, als Stadt hat man es da nicht einfach, weil da jetzt zuzulassen, dass sowas gegebenenfalls quasi nie fertiggestellt wird oder so, ist natürlich auch nicht super. Also da ist jetzt eine Menge Fläche bebaut worden unter Umständen und dann sollte das auch fertiggestellt werden. Das gehe ich grundsätzlich mit. Aber man muss ja als Gemeinde, als Stadt auch gucken, dass ich das meiste für meinen investierten Euro rausbekomme. Und mein Nummer eins Ziel aktuell oder mein Nummer eins Problem ist ein Mangel an ausreichend bezahlbarem Wohnraum. Und da muss ich sagen, da finde ich jetzt so eine Variante halt echt nicht den besten Hebel für das Geld, was ich investiere.
Naja, also schauen wir mal, was man aus dem Ding lernen kann, was man vielleicht insgesamt übertragen kann, auch in andere Städte. Und ich denke, klar,
Ich habe eine Ergänzung. Einige dieser Objekte und eins davon, was zum Beispiel schon gekauft wurde von der Stadt München, ist das Hohenzollern-Karree. Und was dort attraktiv ist, ist, da stehen, glaube ich, 230 Wohnungen.
Genau.
Es gibt noch Potenzial auf über 100 Wohnungen mehr. Das wiederum ist etwas, wo man denkt, ah ja, okay, also ich habe im Endeffekt quasi beides eingekauft, ist in Ordnung, das ist natürlich auch bezahlt worden, schätze ich, diese Option auf mehr. Da kann ich es ein Stück weit verstehen, dass man sagt, okay, wir kaufen das, wir machen es vielleicht fertig und dann ist da aber noch eine Option auf vielleicht doppelt so viel Wohnraum, den wir dort nochmal entwickeln können in attraktiven Lagen. Okay, besser als die Alternative, es läuft in einen Insolvenzprozess rein und wir haben da ein riesiges Grundstück, was in fremder Hand ist, an was wir da nicht mehr rankommen. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber du weißt ja, dass sich die Städte und Gemeinden und die Baurechtsbehörden momentan auch sehr, sehr schwer tun. Und 100%. Selbst wenn man das Potenzial für 100 Wohneinheiten hat, möchte ich jetzt keine Zahl schreiben an die Anzahl der Jahre, die man noch braucht, bis das tatsächlich im Mietmarkt zur Verfügung steht. Aber ich glaube, es ist Folgendes typisch, dass das am Höchstpreismarkt zuerst passiert, dass diesen Change von du hast totale Knappheit bis jetzt zu einem Überangebot, klar, im falschen Segment, alles ganz teuer, das ist, glaube ich, ein Signal, das werden wir auch noch in den, ich sag mal, anderen A-Städten sehen. Der nächste Punkt ist, glaube ich, wenn du dir das anschaust, werden ja solche Quartiere, und wir haben beispielsweise bei uns ja in Schwetzingen auch so ein Thema, also wir sind dann schon fast am anderen Ende, dass das Thema Stadt wird Bauträger oder Stadt kauft Wohnungen, um den Mietmarkt zu stützen. Das wird natürlich als Problem kommen, aber du hast dann im Prinzip Objekte dastehen, die dem Markt nicht Genüge tun können. Es ist sauteuer. Und die bittere Pille für Projektentwickler etc. wäre ja vielleicht auch, das Objekt kriegt 2-3 Mal Wertberichtigungen, also Abwertungen. Und bei der Länge von Prozessen, die so ein Ankauf im Prinzip mit sich bringt, kann ich mir das schon gut vorstellen. Da wird also, glaube ich, auch noch ganz schön Geld vernichtet. Und ich glaube, diesen Prozess Ja, also Bauträger kommen in eine Schieflage. Die Objekte werden der Stadt angeboten. Sie werden ja nicht einem anderen Bauträger angeboten, weil der kann es ja zu den Konditionen auch nicht weiter betreiben. Die Idee, damit den Mietmarkt aufzubauen, ja, aber ich glaube, unter den Konditionen, die da in der ersten Stufe entstehen, nein, heißt, da wird es wohl dramatische Wertberichtigungen geben. Und das ist natürlich die bittere Nachricht am Markt. Da hat zum Schluss dann mal die nächsten 2-3 Jahre niemand was davon.
Das gesamte Vorgehen, ich sag mal der, nennen wir es mal, kommunalen Wohnungspolitik, wie schätzt du es ein? Ich fange mal an, dann kannst du deinen Senf auch noch dazugeben. Für mich hat das so ein bisschen ein Geschmäckle von Gewinne wurden privatisiert und Verluste werden sozialisiert. Dass man im Endeffekt sagt, also viele, man nenne sie wie sie will, Professionelle im Markt haben gerne Wohnungsbestände günstig eingekauft, 2013, 2014 und Co., haben die ein bisschen entwickelt oder auch nicht, haben Preisanstiege mitgenommen, das hat alles funktioniert. Und jetzt, wo die Rechnung nicht mehr aufgeht, steht man quasi wieder auf der Matte bei der Stadt. Also die haben gesagt, in den letzten Jahren konnten wir an 2 Händen abzählen, was an uns verkauft wurde. Und jetzt plötzlich, wenn es quasi nicht mehr ganz aufgeht, steht man wieder bei der Stadt und sagt, helft uns.
Ja, also aus meiner Seite klares Jein. Wir haben uns ja mehrfach damit beschäftigt. Wir wissen, vor der Krise, vor diesem extremen Auseinanderdriften der Einkommensklassen mit Ober- und Unterschicht und ohne Mittelschicht, hatten wir in den Städten grundsätzlichen Bedarf von etwa 10% Sozialwohnungen. Mhm. In vielen Wellen Privatisierung in den letzten 25 Jahren, das waren nicht nur die letzten, haben wir ja dieses ziemlich dezimiert. Und wir hatten ja mal eine Analyse in den Immobilienportalen gemacht und festgestellt, dass sie noch 1-2% eigentlich im Markt. Das heißt, da wurden 70-80% vom Markt genommen. Und wenn du die privatisiert kaufst, machen die das nicht aus altruistischen Gründen, sondern dann werden Sozialwohnungen in wirtschaftliche Wohnungen umgewandelt, in entsprechende Eigentumswohnungen und so weiter. Für den Bereich stimmt es. Aber ich bin ja jetzt auch in den letzten 20 Jahren unheimlich oft mit dem Zug nach München gefahren. Und wer so mit dem Hauptbahnhof, mit dem ICE dort ankommt, der hat links und rechts am Hirschgarten und so wirklich gesehen, wie diese Quartiere entstanden sind. Riesige Viertel. Und,
Bist du sicher, dass du in München warst und nicht in Mannheim?
Du, ein Projekt 21 gibt es nicht nur in Stuttgart oder in Mannheim. Das hat auch München gehabt.
Du weißt, was ich meine, genau. Diese Bahnhofsviertel sehen.
Die sind ja inzwischen alle gleich. Die hast du in Ulm, die hast du in Mannheim. Das bloß Stuttgart ist mit dem Begriff 21 so bekannt geworden. Ja. Aber natürlich, die gewerblichen Flächen links und rechts hat man nicht mehr gebraucht. Dann entstanden da Neunutzungen. Letztlich unser Bahnhof in Schwetzingen auch so ein Projekt. Das war ja auch mal eine gewerbliche Anlage. Aber zurück zum Thema. Und dann habe ich ja im Prinzip viele Jahre mitgekriegt, was da so gebaut worden ist. Und auch über das Thema der Frau Thalgott hat man schon viel gesprochen und wie die im Prinzip die Monotonie der Architektur beeinflusst hat. Aber vor allen Dingen hat ja die Stadt auch wahnsinnige Preise aufgerufen für die Grundstücke. Und ich glaube, der Immobilienmarkt in München und die vielen kommunalen Grundstücke, ich habe jetzt keine Zahl, aber im Gutachterausschuss könnte man da eine Auskunft kriegen, ist natürlich so viel von der Stadt verkauft worden zu höchsten Preisen und auch nicht nur von der Stadt, auch von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten etc. Ich glaube, da sind nicht nur sozial im Prinzip Geschäfte gemacht worden, also richtige Gewinne gemacht worden, gerade auch in München. Und deswegen gibt es für mich, glaube ich, 2 Kategorien.
Also dann, aber dann könnte man ja als Stadt, also weißt du, was Girl Math ist, Peter? Du bist ja, bist ja auf TikTok,
ich kann
auf
Deutsch
Instagram.
Und ich kann Kurpfälzisch und das Wichtigste in Englisch, aber du musst mich unterstützen.
Also Girl Math ist gerade ein bisschen so als spaßiger Trend durchgegangen, wie man bestimmte Dinge rechnet und rechtfertigt, wenn man es tut. Zum Beispiel, wenn ich als Frau ein Klamottenstück gekauft habe, was 50 Euro gekostet hat, und dann behalte ich es doch nicht und gebe es zurück, dann habe ich 50 Euro verdient.
In die kaufmännische Abteilung stecken wir dich nicht.
Das heißt, wenn wir jetzt mal quasi diese Wohnungen girlmarten, dann wäre ja, wenn ich als Stadt das Grundstück für 100 Millionen verkauft habe und jetzt wird mir das semi-fertige Projekt für 500 Millionen zurück angeboten, dann kostet mich ja eigentlich nur 400 Millionen. Das ist ja schon 20% günstiger.
Ja. Aber ich glaube, es wird deutlich, um was es geht.
Es ist ein absolut legitimer Punkt, dass man
natürlich... Der Markt ist halt extremst heiß gelaufen, insofern...
Und alle haben mitgemacht. Und damit hängen, weißt du, und damit hängen natürlich jetzt auch alle drin.
Und das wäre für mich so ein Fazit.
Ja. Und ich finde halt, was man jetzt als Gemeinden und eigentlich alle Regierungen bis oben hin zur Bundesregierung als ganz, ganz große Frage haben wird, ist, wir haben akute Probleme. Es wird aber auch solche Dinge geben, wie zum Beispiel, ich muss ein Stück weit auf die Bauträgerprojektentwickler aufpassen. Weil wenn ich sonst in ein paar Jahren die Weichen wieder gestellt habe, das oder in wann auch immer ich die Weichen stelle und es ist keiner mehr da, der diese Projekte machen kann, habe ich auch nicht gewonnen. Also da haben wir so ein bisschen dieses Unternehmen steckt in der Krise, entlässt Personal, steckt danach nicht mehr in der Krise und hat keinen mehr da, der quasi dafür sorgen kann, dass man weiter wächst. Das darf uns nicht passieren, dafür ist die Branche zu träge. Also das ist ein Problem, was man die ganze Zeit so mit einem Augenlinsen beobachten muss. Andererseits kann man sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, okay, wir retten euch alle, hier ist Geld, so viel ihr wollt. Das geht natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite, jeder, der irgendwie was mit Wirtschaft zu tun hatte, kennt den Begriff der Opportunitätskosten. Das heißt, was kostet es mich, in A zu investieren und B dafür nicht zu machen? Das heißt, jeden Euro, den ich jetzt zum Beispiel als Stadt München in ein solches Projekt reinstecke, stecke ich nicht in soziale Wohnungen oder ähnliches oder sozialen Wohnungsbau oder geförderten Wohnungsbau oder da kann man jetzt über unterschiedliche Töpfe sprechen und Co. Aber also du weißt, was ich meine. Es ist irre, irre komplex, das jetzt wirklich anzugehen. Es ist dann in Erweiterung dessen natürlich auch eine PR-Frage. Also wenn ich jetzt als Stadt, also München ist jetzt eine Sache, aber die anderen Städte wird es auch einholen. Der Mietmarkt ist extrem angespannt. Die Laune der Leute ist nicht gut. Wenn ich jetzt natürlich reingehe und im Endeffekt Luxusimmobilien aufkaufe und diese dann auch zu Luxuspreisen veräußere oder vermiete, dann habe ich die Leute mit Mistgabeln vorm Rathaus stehen. Also das ist schon nicht ganz ohne, was da gerade abspürt.
Also ich glaube, es ist erklärbar, dass so ein Effekt an der Speerspitze passiert.
100%.
Ich glaube, dass... ist nur die Speerspitze. Wir werden das in anderen, ich habe es vorhin mal mit A-Städten eingegrenzt, relativ schnell auch sehen. Ich glaube auch, dass der Zeitpunkt der Botschaft kein Zufall ist. Wir haben die schlechten Jahre, 22, jetzt 23, jetzt werden Bilanzen abgegeben.
Jahresabschlüsse,
ja. Es ist erstaunlich, dass dann die Meldungen kommen, hier hat ein Startup aufgehört, hier wurde eine aufgegeben und ähnliche Dinge. Das passiert da, glaube ich. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich wirklich ein großes Signal, auch für die Regierung. Ich weiß, dass wir ja immer pragmatische Lösungen suchen. Aber an der Stelle glaube ich wirklich, um dein Thema mit den Opportunitätskosten aufzunehmen, du kannst nicht Milliarden in die Hand nehmen, um 500 Wohneinheiten im Prinzip zu heilen. Ja. Und vor dem Hintergrund ganz schwierige Situation. Die Regierung müsste, und es gibt ja ein neues Papier seit September von der ZIA, dem, ich sag mal, BOS.
Zentralen Immobilienausschuss, ja.
Die Lobby der Immobilienwirtschaft, die gesagt haben, Leute, ihr müsst euch mal anschauen, wenn wir jetzt nach Wegen suchen, wie wir die Kosten runterbringen, ist ja ein Weg, die Zinsen sind ein zweiter, dann schau dir mal an, wir haben Neubaukosten momentan im Schnitt bei 5.000 Euro. 5.000 Euro pro Quadratmeter. Der Kollege von Vonovia hat gesagt, ab 3.000 könnte man wieder was tun. Mhm. Und der interessante Punkt, hast du eine Vorstellung, wie hoch die Staatsquote ist? Also wie viel Steuern und solche Dinge eigentlich im Baupreis
ich
stecken?
Ich habe letztens gesehen, 37%.
Yes, ja. Du darfst dir einen Keks nehmen.
Vielen Dank.
37% Staatsquote, ohne das, was nochmal, wenn man Thema CO2-Abgaben ja, und so weiter packt, da drauf käme. Also schon ein Wahnsinn. Hm. Also es ist mehr wie ein Drittel an Staatsquote. Und da ist, glaube ich, genau dieses Thema, das schreibt sie ja auch, der Staat muss sich einfach überlegen, ob er jetzt alles kaputt gehen lässt und dann hinterher die ganzen Arbeitslose etc. alle da sitzen hat oder ob man vorher reagiert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und was ich auch interessant fand, ist, wenn wir zu den Kollegen nach Frankreich schauen, die machen das jetzt beispielsweise so, dass sie, was ich einen guten Weg finde, weil es noch nicht mal richtiges bares Geld kostet, die machen spezielle Immobilienkredite. Also die sagen, Zinsen in der Wirtschaft sind ein Niveau. Es gibt ein zweites Niveau, das sind die Zinsen für die Hypotheken in der Immobilienwirtschaft. Und die fangen an und sagen, du kriegst einen Sonderkredit, der startet mit 2% Zins. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit, am Anfang deine Rate klein zu machen oder deine Tilgung hoch zu machen. Und der Zins steigt zum Ende. Okay. Also in den letzten 20, 30 Jahren deiner Finanzierung zahlst du dann mehr. Dann ist aber deine Summe ja relativ klein, weil du hoffentlich nicht eine Finanzierung gemacht hast ohne Tilgung. Und das wäre jetzt so ein Weg, wo man sagt, man könnte ganz, ganz pragmatisch an den Preisen auch was verändern.
Ja.
Und man könnte zum Zweiten bei dem Thema Kosten für den Kauf im Prinzip was verändern. Und dass dazwischen das ganze Bandbreite ist von Subventionen, Fördermitteln und von Bauanträgen und Baugenehmigungen und Bürokratie, lassen wir mal außen vor. Das wären zwei zentrale Stellschrauben. Und ich glaube, es rückt immer näher, dass politisch reagiert werden muss. Also in diesem ZIA-Papier ist, glaube ich, 10 Seiten lang. Also ist ja auch ein riesiger Ausschuss und freut mich richtig, dass da ein Ergebnis rausgekommen ist. Da glaube ich, werden schon vernünftige Wege aufgezeigt. Neubau wird ansonsten so ändern und ich glaube, das, was wir in München jetzt als Speerspitze sehen, heißt Wertberichtigungen, 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 ganz viele Verlierer.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also grundsätzlich als Unternehmer, und da zählen Projektentwickler, Bauträger auch dazu, oder Unternehmen, hast du unternehmerisches Risiko. Das heißt zum Beispiel eine Wertberichtigung in 2 Jahren deiner unternehmerischen Tätigkeit oder auch Verluste in 2 Jahren deiner unternehmerischen Tätigkeit, nachdem du 10 Jahre goldene Zeit hast, sollten wegzustecken sein, wenn danach wieder Aussicht auf was Besseres ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt jetzt. Wir müssen nicht alles auffangen und alles retten, aber es muss halt danach wieder die Weichen gestellt werden, dass man Aussicht darauf hat, dass es funktioniert und vor allem, wie es funktionieren kann. Ich finde deinen Ansatz, dass man im Endeffekt das Thema Immobilienkredite quasi auf eine Sonderstufe stellt und unabhängig davon macht, finde ich insofern halt spannend, weil das ja auch ein Steuerungselement ist. Wir haben vorhin die Herausforderungen kurz genannt. Du hast eins, ist Energieeffizienz, also Umwelt, klimafreundliches Bauen. Und das Zweite ist, es sollte bezahlbar sein. Und das kann ich ja mit dran bündeln und sagen, du kannst schon meine günstigen Immobilienkredite haben, aber dann ist halt X-Anteil gefälligst im Niedrigpreissegment bei dir und du hältst dich an die und die Vorgaben, was eben die Energieeffizienz angeht, solche Dinge. Und dann hat man ja Win-Win, dann hast du 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, aber das muss halt jetzt passieren, weil, also wir sagen es immer wieder, die Branche ist so träge. Die Branche ist so träge, bis da wieder neue Projekte zusammenkommen und da irgendwas passiert, das dauert halt. Und was jetzt vielleicht auch etwas ist, was Gemeinden, Kommunen als Lektion lernen könnten. Also wenn ich jetzt gerade eine Kommune wäre und vor mir steht ein Bauträger und sagt, entweder du kaufst mir das jetzt zu Preis X ab oder ich bin kaputt, dann könnte ich ja sagen, hör zu, das ist unternehmerisches Risiko, das ist nicht mein Problem, dann kaufe ich es halt quasi, wenn es im Endeffekt beim Insolvenzverwalter ist. So. Aber wenn ich davor extrem mit profitiert habe und mit Teil des Problems der hohen Herstellkosten war, dann ist mein moralischer Zeigefinger da nicht mehr ganz so hoch, weil die im Endeffekt sagen, ey, ihr habt dick mitverdient und jetzt lasst ihr mich kaputt gehen. Das ist natürlich auch nicht cool. Und da muss man dann sagen, sollten vielleicht auch Kommunen und Co., und ich meine, wir haben auch viel noch so kirchliche Baugrundstücke und all so ein Zeug, dass man da vielleicht für die Zukunft sich überlegt, wie man mit solchen Dingen umgeht, damit man da auch eine neutrale Rolle im Markt einnehmen kann. Weil man könnte durchaus auch, ich sag mal, gesamtwirtschaftlich sehen, es hätte vielleicht auch früher in den Immobilienmarkt eingegriffen werden können. Aber wir haben es ja schon mal bei der Wirtschaftskrise damals auch gehabt. Wer will der sein, der die Punschschüssel vom Tisch nimmt auf der Höhe der Party? Weil alle haben mitverdient, du hast es gerade gesagt, 37%. Genau, und
jetzt schau dir das mal noch in München an.
Genau.
Wir haben ja in der Praxis oft den Fall, der draußen bei unseren Hörern wahrscheinlich gar nicht so in den Köpfen ist, dass der Grundstücksanteil höher ist, also vom Wert wie das Gebäude. Mhm. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, normal bauen, also nicht Baracke, nicht Einfachstandard, sondern heutiger Stand der Technik und der Energieeffizienz bei 5.000 Euro. Wenn du dann ein Objekt kaufst für 12.000 Euro, ist ja vielleicht noch ein bisschen zusätzliche Marge, aber genauso groß das Grundstück drin. Mhm. Und da haben die Städte und der Bund natürlich auch in den letzten Jahren wirklich weggeschaut.
Ja.
Und ich glaube, wenn man zu einem Fazit kommt von heute, will jetzt nicht geschmacklos sein, aber das Thema alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ist an der Stelle wirklich ein Ausweg, dass wir mit einem anderen Zins an die Bauobjekte und die Bauwirtschaft gehen, wie wir den in der normalen Wirtschaft haben werden.
Und ich meine, also ich saß jetzt letztens beim Kapitalvermögensaufbaugipfel. Und da war jetzt neben meinem Vortrag, wo es um den Immobilienmarkt ging, natürlich auch viel Kapitalmarktanlage, wie lege ich im aktuellen Markt an und so. Da waren drei Experten auf der Bühne. Und dann war eben das Thema Inflationsbekämpfung auch ein großes Problem. Und man muss ja sagen, das, was die EZB, aber auch die Fed in den USA macht, ist natürlich mit einem sehr breiten Pinsel malen. So. Also wir sind keine Geldexperten, aber wenn ich versuche, quasi Konsuminflation, Konsumkosten an der Stelle einzufangen, dann kann ich ja an der Stelle, ist es ja eigentlich auch sinnvoll, zum Beispiel den Bereich Immobilien da rauszunehmen, weil man gar nicht so sehr drin steckt. Das heißt, man nimmt so diese Negativeffekte von solchen Monetary Policies da ein Stück weit quasi auch zurück. Hat bestimmt auch Bedenken, das Vorgehen. Also das definitiv perfekt ist, die Vorgehensweise bestimmt nicht. Aber es ist wenigstens der Ansatz, was wir jetzt gerade, glaube ich, auch als Konsens haben. Es muss in Zukunft anders gearbeitet werden, weil sonst holen wir nur Anlauf auf eigentlich das Nächste. Also dann wird es einfach wieder genauso laufen in Zukunft. Und dann haben wir quasi goldene Zeit, Absturz. Und das finde ich jetzt irgendwie nicht so prickelnd mit einem Wirtschaftszweig, der so wichtig ist wie Immobilien, weil es schlicht und ergreifend ein Grundbedürfnis bedient an der Stelle.
Wohnen.
Also, genau, ein Grundbedürfnis Wohnen. Ich stehe auch nicht und spekuliere damit, ob Nahrungsmittelversorgungsketten erreicht werden oder nicht, sondern das muss einfach da sein. Sonst entwickle ich mich quasi als Wirtschaft zurück in einen Elendszustand, der dann im Gegensatz zu eben auch Nahrungsmittelketten nicht so schnell behoben werden kann, weil ich werde keine Zeltstädte und Containerstädte bauen an der Stelle. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo man vielleicht auch den ein oder anderen Regierungswechsel brauchen wird. Und damit meine ich jetzt gar nicht unsere Bundesregierung, sondern die Person, die quasi, sagen wir mal, du bist seit 20 Jahren Bürgermeister, dann wirst du dir natürlich schwer tun zu sagen, ah ja, ich muss jetzt meine eigenen Fehler korrigieren. Sondern da wird tendenziell jemand anders kommen müssen, die sagen, okay, wir machen das jetzt anders. Die vorherige Regierung hat uns das eingebrockt. Also da haben wir natürlich auch Zyklen, die da erstmal irgendwie eingehalten werden müssen. Das ist also kein Quick Change.
Alles hat dann erst ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Ja, nee, also ich glaube, du hast es hinreichend betont. München ist jetzt als Speerspitze quasi als erstes in Anführungsstrichen geplatzt. Da ist als erstes die Sirene angegangen. Das ist aber definitiv nicht das Letzte und die letzte Stadt, bei der genau das passieren wird. Weil man muss sagen, als Bauträger schlicht und ergreifend, also viele Optionen hast du nicht. Und auch da, vielleicht als letzter Punkt, ist natürlich auch als Stadt, Gemeinde und Co. Die Frage, mache ich das, bevor vielleicht ausländisches Geld kommt, bevor Venture Capital greift und Co.? Das ist natürlich noch ein weiterer Risikofaktor, wenn man da eben solche Großakquisen hat. Ja, ist alles tricky. Ich glaube, es ist hinreichend klar. Es ist ein Multifaktor-Problem und damit brauchst du auch eine Multifaktor-Lösung. Aber ich glaube, es sollte jetzt hinreichend klar sein, wir können nicht so weitermachen wie vorher. Wir müssen relativ radikal umdenken. Und wir haben ja Vorbilder im europäischen Umland, um da mal zu schauen, hey, gibt's irgendwas, was wir uns abgucken können an der und der Stelle, was dort gut funktioniert, was wir vielleicht bei uns replizieren können.
Frankreich.
Da könnten wir, was gibt's für
keine Exkursion hinmachen, Mensch, bin ich blöd.
Nee, das ist okay. In Frankreich habe ich genug Zeit verbracht. Ich habe das Trauma noch nicht ganz verarbeitet.
Gut, also für die, die das nicht wissen, die Nina hat natürlich trinational studiert und durfte da die frankophile Lebensweise von allen Seiten kennenlernen.
Ja, in meinem Kakerlaken verseuchten Einzimmer-Apartment.
Also, wir haben eine Störung. Achtung.
Nee, also gemischt. Hervorragendes Gebäck, schwierige Wohnsituation.
Und wir wollten doch die Wohnungswirtschaft dort als Beispiel nehmen. Gut, lass uns Schluss machen. Gut.
Ist übrigens jetzt ein Wohnblock. Also mein Haus wurde abgerissen damals. So alt bin ich schon. Das, da, wo ich als Studentin gewohnt habe, das Gebäude gibt's gar nicht mehr. So, nee, ich glaube, zusammengefasst haben wir hinreichend. Also da muss man sagen, da ist jetzt schnell und umfangreich, sind da Maßnahmen nötig, sonst kracht es da ganz ordentlich quasi jetzt als Kette oder als Schneeball durch ganz Deutschland durch. Das ist natürlich schwierig, wir bleiben am Ball, wir gucken mal, wie darauf reagiert wird. Vielleicht sagt ja der Herr Söder demnächst auch mal was, gucken wir uns das mal an. Und ja. Sonst war es das mit der heutigen Folge. Wenn ihr da irgendwie Infos habt, vielleicht bahnt sich ja auf lokaler Ebene schon was an, was es noch nicht in die regionalen und überregionalen Zeitungen geschafft hat. Lasst uns gerne wissen. Am besten erreicht ihr uns eigentlich auf Instagram. Da sind wir als Lagebericht-Podcast unterwegs. Schreibt uns da einfach eine Nachricht. Falls ihr nicht auf Instagram seid, findet ihr uns auch als Lagebericht der Immobilienpodcast auf LinkedIn und auf Facebook. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Peter und ich sind ebenfalls auf LinkedIn. Uns findet ihr da also entsprechend auch. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, geht das eigentlich am schnellsten und einfachsten bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns übrigens jetzt auch Kommentare hinterlassen, habe ich letztens gesehen. Einige von euch haben das auch schon gemacht. Falls ihr also irgendwie Feedback direkt zu Folgen habt, könnt ihr das bei Spotify inzwischen auch direkt unter die Folge kommentieren. Wir schauen da rein, wir moderieren das. Das heißt, da dürft ihr uns auch gerne direkt Feedback hinterlassen. Und sonst würde ich sagen, ihr findet uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter hat das letzte Wort.
Wir bleiben zuversichtlich auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
Bis dann.